Dankeschön. Jetzt würde ich gerne nochmal springen zu einem anderen Thema, das ihr auch ausführlich in eurem Buch aufgreift. Ihr habt vorher schon gesagt, neben der Verborgenheit Gottes ist vor allem die Frage nach dem Leid oder auch der Einwand des Leides gegenüber dem christlichen Glauben ein entscheidender Einwand. Also die Frage danach, wie ein anscheinend guter Gott so viel Leid zulassen kann. Zuerst einmal die Frage, was an dem bewegt euch denn persönlich und welche Geschichten verbindet ihr dann mit der Frage nach dem Leid?
Ja, also das ist wahrscheinlich der größte Einwand, den man am häufigsten hört gegen den christlichen Glauben und auch absolut verständlich, weil es, glaube ich, auch ein Einwand ist, den jeder persönlich nachvollziehen kann. Also das ist jetzt nicht irgendwas in der akademischen Fachwelt, was da diskutiert wird, sondern jeder von uns leidet, jeder von uns erlebt Böses. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wenn Gott jetzt ein guter Gott ist, warum lässt er das zu? Also von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, für mich war das so ein persönliches Erlebnis, wo ich mir das gestellt habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein von Leid gebeutelter Mensch bin. Aber ich weiß, in Halle an der Saale, da gibt es so eine Sammlung von unterschiedlichen Skeletten und Präparaten von seltsamsten Fehlbildungen bei Kindern oder bei Säuglingen. Und also man sieht dann sozusagen nur das Anatomische vor sich, aber da schon so viel Leiden, also da hast du dann irgendwie siamesische Zwillinge und also wirklich in skurrilsten Formen. Und man denkt sich, okay, das ergibt so wenig Sinn. Gott, warum lässt du das zu? Also von daher kann ich die Frage absolut nachvollziehen und ich glaube, die muss sich auch jeder stellen.
Das ist auch in meinem Vorwort von meinem Buch, warum ich trotzdem glaube, und der Untertitel ist der Wegweisende, vom Zweifeln, Vertrauen und Kraft finden in schweren Zeiten. Und ich schreibe darin auch, da geht es mir ähnlich oder genauso wie Colin. Ich habe auch eine Biografie, die ist Gott sei Dank, Betonung auf Gott, bislang sehr leidfrei gelaufen. Deswegen, immer wenn ich einen Vortrag halten soll zum Thema, warum lässt Gott Leid zu, muss ich immer mit den Worten beginnen, dass ich im Grunde genommen der falsche Ansprechpartner bin, weil eine leidungeprüfte Biografie Menschen, die wirklich in Leid drinstecken, meines Denkens nach nicht wirklich helfen können. Sonst entwickelt es sich das Ganze irgendwie zu so einer kalten Gedankenakrobatik und das wird dem Thema nicht gerecht. Naja, du hattest mich gefragt, so nach Geschichten. Ich habe, wie gesagt, keine eigenen Geschichten, aber damals für das Buch, von dem ich gerade erzählt habe, war es leider furchtbar einfach, da ganz schnell Christen zu finden, die extremstes Leid erlebt haben und wo es kein Happy End gab. Der Direktor meiner Schule, das ist einer, der dort im Buch zu Worte kommt, der hat seine beiden Töchter verloren. Die waren so im Teenager-Alter. Und er muss mit dieser Frage jetzt ringen. Gott, wieso lässt du das zu? Eine Bekannte von mir, auch die kommt im Buch zu Worte, die war schwanger und eine Woche vor der Geburt ist das Kind dann im Mutterleib verstorben. Und das sind solche Geschichten, die lassen einen das Blut in den Adern frieren und dann weint man mit denen, die weinen. Und da hält man sich zurück mit Erklärungen, weil das an der Stelle so nicht passt. Aber letztendlich ist es ja auch dann diese Perspektive, die der christliche Glaube gibt, dass man da weiß, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Jenseits. Aus naturalistischer Sicht ist ein Gefressen und gefressen werden und es passieren einfach Dinge im Leben, die man nicht will, aber die Natur ist eben grausam. Ich habe nie verstanden, warum man mit der Frage nach dem Leid besser klarkommen sollte, wenn man gottlos ist. Das ist auch eine der Antworten in diesem Buch von vielen Schreibern, dass sie sagen, gerade der Glaube an Gott, der begründete Glaube an Gott hilft ihnen zu sehen, dass ja es eine Perspektive gibt, auch in ihrem schwersten Leid.
Ich glaube, wie ich es gesagt habe, bei der Frage nach dem Leid ist es eben wichtig, die persönliche und auch die Erfahrungsebene zu unterscheiden von der philosophischen Diskussion über das Leid. Und da ist eine Antwortmöglichkeit ja auch die über den freien Willen des Menschen. Jetzt gibt es ja philosophisch und auch theologisch und auch soziologisch eine große Diskussion darüber, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat. Was kann man denn dazu sagen?
Letztendlich ich als Deutsch- und Politiklehrer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Colin, aber ich kann da herzlich wenig zu sagen. Das ist wieder, finde ich, Aufgabe des Buches gewesen, dass wir da Journalisten sind. Und ja, wie du gerade schon meintest, das einmal ins Buch reintragen, was in der aktuellen Diskussion so vorherrscht. Man muss ja immer aufpassen, dass man sich nicht die Lieblingsposition einfach bunkert und sich überlegt, okay, bin ich jetzt dafür, bin ich jetzt dagegen? Und dann suche ich mir einfach ein paar Argumente, die für meinen Standpunkt sprechen. Und die anderen müssen ja falsch sein, denn wie könnte ich falsch liegen? So ist kein durchdachtes Leben, kein durchdachter Glaube möglich. Und das thematisieren wir auch so im Buch. Deswegen nicht, was ich denke, ist dabei oder was kollektiv ist da relevant, sondern was ist gerade so Stand des Diskurses in der Welt.
Ich fand das Gespräch, das wir mit Daniel von Wachter hatten, also Stefan und ich in einem Podcast zum freien Willen, um da vielleicht ein Argument mal konkreter zu machen. Er hat das sehr betont, dass wir eine sehr starke Intuition haben, dass wir einen freien Willen haben. Also wir können noch nicht mal anders, als zu denken, wir haben einen freien Willen, als davon auszugehen. So gestaltet jeder von uns seinen Alltag. Und ich brauche ja jetzt nicht ein Argument, das meine Intuition bestätigt, damit ich meiner Intuition traue, sondern es ist ja eigentlich andersrum. Also erst, wenn ich sehr, sehr starke gegen meine Intuition habe, dann misstraue ich ihr. Und wenn ich keine Gegenargumente habe, dann sollte ich meiner Intuition trauen. Das ist genauso, wie ich den Dingen vertraue, die ich sehe, dass die erstmal existieren. Ich kann mich natürlich täuschen, es kann auch eine Halluzination sein oder eine Fata Morgana oder was auch immer. Aber das ist eher der ungewöhnliche Fall. Und ich brauche jetzt ein gutes Argument, dass ich meiner Intuition, das, was ich sehe, ist tatsächlich dort nicht trauen kann, als andersherum. Das fand ich für mich hilfreich.
Jetzt nochmal zurück zu der Frage nach dem Leiden. Was ist eurer Meinung nach die Antwort oder wie reagiert der christliche Glaube auf das Leiden und wie begegnet der christliche Glaube dem Leiden?
Es ist gerade schon so ein bisschen angeklungen, dass man da unterscheiden muss, was ist, also suche ich tatsächlich nach einer Antwort oder suche ich nach einer Lösung für mein Leiden? Das ist schon was Unterschiedliches, um vielleicht mal mit der Antwort zu beginnen. Interessanterweise gibt der christliche Glaube ja jetzt nicht eine ausführliche Antwort, warum Gott Leid zulässt. Es werden unterschiedliche Perspektiven aufgemacht. Das mit dem freien Willen ist schon angeklungen. Also Gott, wenn er allmächtig ist, dann kann er auch nur Dinge tun, die logisch möglich sind. Und ich kann eben nicht logisch oder, also ich kann, auch wenn ich allmächtig bin, nicht einen Menschen dazu zwingen, dass er freiwillig das Gute tut beispielsweise. Und viel Leid ist sicherlich dadurch entstanden und entsteht dadurch, dass Menschen sich für das Falsche entscheiden. Und trotzdem gibt es eine Reihe an Leid, das nichts damit zu tun hat. Auch da könnte man jetzt noch eine Schiene aufmachen von dem Philosophen Richard Swinburne aus Oxford. Der betont oft, dass bestimmte Leiden auch bestimmte gute Dinge erst hervorrufen. So. Also in einer Welt, in der es keine Gefahr gibt, gibt es zum Beispiel auch keinen Mut. Das kann man auch für sich durchdenken. Und trotzdem glaube ich, bei jeder dieser Antworten bleibt am Ende noch sowas übrig. Und man kann einen Fall skizzieren, wo man sich denkt, okay, da passt es jetzt irgendwie doch nicht so hundertprozentig. Und da hätte Gott doch irgendwie was anderes machen können. Und ich habe den Eindruck, der christliche Glaube gibt keine definitive Antwort auf jedes Leiden. Dass es für alles irgendwie eine runde Erklärung gibt und die Fragezeichen sind weg, sonst würde die Frage wahrscheinlich auch nicht mehr gestellt werden. Der christliche Glaube begegnet dem Leiden aus meiner Sicht vor allem in Jesus, der nach christlicher Überzeugung Gott selbst ist. Also Gott wird in Jesus selber Mensch und er ist nicht jemand, der jetzt dem Leiden distanziert gegenübersteht und irgendwie als König von seinem Palast aus herrscht, sondern er gibt sich selber in das Leiden rein und das gipfelt gerade in seinem Tod am Kreuz, wo er als einziger Mensch, der jemals vollkommen gerecht und gut gelebt hat, die Strafe leidet, die eigentlich jeder Mensch verdient hat für seine Schuld. Und dieses, da ist ein Gott, der selber sich ans Kreuz schlagen lässt, der selber mitleidet, der selber mitweint und im Leiden da ist und der möchte, dass man das Leid an ihn adressiert. So, das Buch der Psalmen ist, ich glaube, mindestens zur Hälfte damit gefüllt, dass Leute Gott anklagen. Und das ist Teil der christlichen Botschaft. Also ich würde sagen, der christliche Glaube gibt weniger oder ist weniger daran interessiert, eine Antwort zu geben, eine rationale Erklärung, warum Gott dieses Leiden zulässt. Da bleibt vieles für uns undurchsichtig, aber er gibt eine Lösung in Jesus.
Ja, das erwähnen wir im Buch hier auch, also genau was Colin sagte, wir haben keine runde Erklärung. Für runde Erklärungen muss man sich im Supermarkt der Religionen, da gibt es genug zur Auswahl. In asiatischen Religionen ist eben Leid total einfach erklärbar, bei dem Vorleben, was da angenommen wird, da einfach einiges schief lief und genau, das sind runde Erklärungen letztendlich, aber die haben wir nicht zu bieten. Ich habe nur diesen einen Vers, wohin sonst sollten wir gehen? Und das trifft, glaube ich, gerade auf die schwersten Stunden und Zeiten im Leben zu. Und wie gesagt, welche Perspektive bleibt, wenn man Gott los ist? Eine sehr trostlose, mir ist vollkommen klar. Und im Buch erwähnen wir das natürlich auch, dass der christliche Glaube es nicht deshalb war, weil er eine Perspektive verspricht. Sonst würde man ja letztendlich einfach der Weltsicht nachgehen, die am schönsten ist und am meisten verspricht. das ist das Gegenteil von begründet glauben, der Sache deswegen dann nachzugehen. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, ne? Wohin sonst sollten wir gehen? Und das ist eine begründete Glaubensaussage.
Nochmal nachgefragt, was würdet ihr dann Menschen sagen, für die eben das Leiden auch ein Argument war, sich vom Glauben eher abzuwenden?
Ich glaube, da muss man dann schon schauen, gerade beim Leiden ist es dann oft eine individuelle Geschichte. Also wenn es tatsächlich eine rationale Antwort ist, dann glaube ich, kann man so ein paar Ansätze aus der Religionsphilosophie schon durchgehen. Gar nicht mit dem Anspruch, um zu sagen, deswegen lässt Gott dein Leid zu. Aber man kann, glaube ich, zumindest zeigen, dass es logisch möglich ist, beides zu vereinen. Ich glaube, bei den wenigsten wird das tatsächlich so ein Kopfproblem sein oder so eine rein intellektuelle Sache. Und ich würde fragen, einmal, welche Alternative hast du? Also denken wir das mal durch. Wir lassen Gott beiseite und ja, sagen, es gibt keinen Gott, wir sind im Naturalismus. Dann stellt sich die Frage, wie können wir überhaupt über das Leiden sprechen? Ja, also warum ist das, was Menschen sich antun, überhaupt böse? Also auf welcher Basis reden wir von Moral? Warum sollte das überhaupt irgendwie etwas anderes sein, als wenn, weiß ich nicht, von einem Berg ein großer Stein rollt und ein großes Unglück passiert? So, dann sagen wir auch nicht, der Berg ist böse. Ne? Diese moralische Dimension braucht eigentlich so eine transzendente Komponente. Da kann man, glaube ich, schon ganz gut argumentieren. Und am Ende geht es dann, glaube ich, wirklich in den meisten Fällen, zumindest die mir begegnet sind, eher darum, Gott in diesem Leiden zu begegnen, auch damit zu ringen, auch Gott das vorzutragen, immer wieder vielleicht auch das Gleiche vorzutragen und darin irgendwie so einen Frieden und eine Ruhe zu finden. Aber das ist dann eher so eine Beziehungskomponente, die dann eher individuell ist.
Das habe ich mir immer mal als Motto gesetzt. Ein Eheberater, der Single ist, ist wahrscheinlich ein sehr schlechter Eheberater. Und deswegen bleibe ich eben dabei. Ich hüte mich immer. Also ich meine, klar, wenn Leute, wie Quentin es auch gerade schon vorschlug, eine intellektuelle Antwort hören möchten, sofern es überhaupt der Fall ist, wenn man in einem selber schweren Leid drin steckt, dann gebe ich da gerne meine Gedanken zum Besten und sage aber immer, dass ich ein in jeder Hinsicht eingeschränkter Mensch bin und dass es nur ein Denkangebot ist. Aber letztendlich bei solchen Leitsachen versuche ich immer nach dem Motto Schuster, bleibe dein Leisten, Leute ins Gespräch dann zu bringen, die wirklich da kompetente Ansprechpartner sind. Und das bin ich eben nicht beim Thema Leid. Ich habe vielleicht andere Bereiche, wo ich besser beraten kann, aber da probiere ich dann Kontakte herzustellen, wo Leute auch abspüren, da versteht mich jemand. Und ich kann es ja probieren, jemanden zu verstehen. Aber als damals, wie gesagt, meine Bekannte eine Woche vor der Geburt ihr Kind verloren hat, da kann ich da sein und trösten und weinen mit denen, die weinen. Aber ich habe trotzdem so eine Schranke. Und da Leute einfach zu verbinden, das ist das, ja, wo wir Christen manchmal sagen müssen, wir sollten uns dann zurückhalten, wenn wir im Thema nicht wirklich was zu sagen haben.
Neben der Frage des Leides geht ihr auch noch auf historische Indizien für den christlichen Glauben ein und benennt da auch viele. Vielleicht jeder nochmal für sich, was würdet ihr sagen, was ist an historischen Indizien für den christlichen Glauben für euch am überzeugendsten?
Es ist schwierig, sich da auf eine Sache festzulegen, weil das eher so ein Zusammenkommen von vielen Dingen ist. Ich glaube, wenn ich mich irgendwie festlegen müsste, dann würde ich erstmal sagen, es geht beim christlichen Glauben und Historia um die Auferstehung Jesu von den Toten. Also wenn dieses Ereignis stattgefunden hat, dann ist der christliche Glaube wahr. Wenn dieses Ereignis nicht stattgefunden hat, ist der christliche Glaube nicht wahr. Das heißt, das ist das Schlüsselereignis. Und wenn ich da jetzt eine Komponente rauspicken sollte, da gibt es ja so einen historischen Rand, über den die Historiker sprechen, dann finde ich das spannend, dass es ganz viele Augenzeugenberichte gibt von Menschen, die gesagt haben, sie haben den auferstandenen Jesus gesehen. Das finde ich spannend und das muss irgendwie erklärt werden. Das ist noch kein Beweis, aber das ist schon ein spannendes Indiz, würde ich sagen.
Das Kapitel über die Auferstehung Jesu ist wahrscheinlich das Kapitel, was im Gegensatz zu Auflage 1 bis 4 die größte Neurenovierung erleiden musste. Und maßgeblich dafür verantwortlich war Dale C. Allison. Und Dale C. Allison ist nicht irgendwer, der ist Historiker in Princeton. Und wir hatten uns mal im Vorfeld umgehört, wer ist denn eigentlich so in der historischen Jesusforschung so aktuell so die Lichtgestalt, die, also nicht die es von sich selber sagt, sondern wo es andere über sie sagen. Und Dale C. Allison fiel da sehr häufig. Wir hatten dann mal die große Ehre, ihm im Podcast bei uns einladen zu dürfen. Und sein Buch, das ist ja gar nicht so furchtbar alt, ein paar Jahre erst alt, ne? The Resurrection of Jesus, Apologetics, Polemics and History, ein großartiges Buch, was sich dadurch auszeichnet, und das haben wir auch im Buch übernommen, dass man letztendlich sagt, okay, ne, es gibt keine tsunamihafte Erklärung, weder auf christlicher Seite noch auf naturalistischer, also auf atheistischer Seite. Auch nicht, was gerade diesen historischen Rand und seine Erklärung angeht. Jesus wurde gekreuzigt, das Grab ist leer, die ersten Christen behaupten, sie seien dem Auferstandenen begegnet. Dale C. Allison macht da etwas, was wir so vorbildlich fanden, dass er beide Szenarien, die da am Ende oder die letztendlich da gespielt werden, die beide durchdenkt und das so fair wie möglich und dann am Ende zeigt, okay, wenn man das Ganze naturalistisch sieht, wenn es also keinen Gott gibt, dann steht man also vor diesem Szenario. Das ist dann die Kröte, die man schlucken muss. Und wenn man das andere Szenario durchdenkt, das christliche eben zum Beispiel, dann steht man eben vor diesem Punkt. Und welches Szenario will man letztendlich dann mitgehen? Ich verrate gerade nicht, auf was er rausgekommen ist oder was wir auch im Buch dann haben, aber ich oder wir fanden diese Vorgehensweise sowas von vorbildlich und ehrlich auch vor allem, dass deswegen das Kapitel am heftigsten renoviert wurde.
Jetzt gibt's ja aber eben gegen Tod und Auferstehung Jesu auch zahlreiche Einwände. Jesus könnte nur scheintot gewesen sein oder die Auferstehung könnte eine Halluzination gewesen sein. Warum haltet ihr denn Jesu Tod und Auferstehung trotzdem für historisch gesichert?
Stefan hat das gerade ja schon angedeutet. Also man, erstmal ist es total in Ordnung und nur fair, dass man diese Hypothesen zulässt. Und möglich ist einiges an Szenarien, wie es geschehen sein könnte mit der Auferstehung Jesu oder eben auch anders. Man muss sich dann fragen, welches Szenario ist glaubwürdiger als das andere? Und da muss man so ein bisschen gegeneinander abwägen. Also es gibt heutzutage wenig Historiker oder ja auch generell da in der Fachdiskussion Menschen, jedenfalls die mir bekannt sind, die sagen würden, Jesus war nur scheintot. Weil das würde jetzt bedeuten, stellen wir uns das Ganze mal vor, Stefan hat vorhin von dem historischen Rand gesprochen, da sind sich jetzt die Historiker einig, auch unabhängig von der Weltanschauung. Also es gab die Kreuzigung Jesu, das Grab war leer, da gibt es ein paar, die würden das nicht bestätigen, aber die meisten zumindest doch. Und es gab diese Erscheinungen, diese Behauptungen der Jünger, dass sie Jesus gesehen haben. So, und das muss man jetzt irgendwie erklären. Also Jesus ist am Kreuz dann doch nicht gestorben, hat das irgendwie überlebt, ist dann aus seinem Grab gekrochen, hat irgendwie den Stein beiseite gerollt oder rollen lassen, wie auch immer, und ist jetzt den Jüngern erschienen. Und die dachten sich, okay, da ist zwar ein Mensch, der ist so gut wie tot, der ist völlig verwundet, aber das muss der auferstandene Messias sein. Und diesen Glauben werden wir jetzt überall herum erzählen und dafür lassen wir uns auch töten. Das ist einfach kein sehr wahrscheinliches Szenario. Da hat man sehr, sehr viele Annahmen, die nicht besonders glaubwürdig sind für die meisten Historiker und Leute. Und diese Idee der Halluzination, die hat da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Überzeugungskraft. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Jünger einfach halluziniert haben. Und es gibt Beispiele, wo Menschen halluziniert haben in der Geschichte. Es gab sogar Beispiele für Massenhalluzinationen. Also das ist jetzt nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch da müsste man davon ausgehen, dass jetzt, also in den Berichten ist von über 500 Leuten die Rede, die irgendwie dann diese Halluzination gehabt hätten. Und die müssen alle eine ähnliche Vorstellung gehabt haben. Also es gibt nicht nur ein Ereignis, wo man Jesus dann gesehen hat, sondern es gibt mehrere Ereignisse. Einzelpersonen, darunter sind Skeptiker von Jesus, darunter sind Anhänger von Jesus und auch Feinde Jesu so. Und die haben jetzt alle eine ähnliche Halluzination, die dazu führt, dass sie danach sagen, jo, für diesen Glauben gehen wir raus und lassen uns dafür kreuzigen. Und das ist, wenn man davon ausgeht, dass es keinen Gott geben kann, dann ist das natürlich für einen die wahrscheinlichere Hypothese. Wenn eine Auferstehung logisch unmöglich ist, dann kann es nicht sein, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und dann klingt auch das, selbst wenn es unwahrscheinlich ist, immer noch plausibler. Wenn es aber möglich ist, dass ein Gott existiert, und deswegen argumentieren wir im ersten Teil des Buches auch relativ lange dafür, dann klingt es doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Gott tatsächlich diesen Jesus von den Toten auferweckt hat und dass Jesus tatsächlich ist, der behauptet hat zu sein.
Was ich sehr spannend fand beim Recherchieren, also nochmal das Thema Scheintod aufzudröseln und die Autoren, die so im Laufe der Jahrzehnte oder besser gesagt Jahrhunderte dann behauptet haben, der ist gar nicht gestorben am Kreuz, sondern, und dann kommen eben andere Dinge. Das ist schon oftmals im Bereich von Verschwörungstheorien. Es gab so ein Komplott zwischen Jesus und Pilatus. Gibt es Autoren, die das schreiben? Und es gibt da verschiedenste, wir haben da, ich habe die genaue Zahl vergessen, 10, 15 Werke aufgelistet und mal so kurz beigeschrieben, was so diese Gedanken so sind. Und wenn man sich das einmal so vor Augen führt, was da so gedacht und argumentiert wird, da fängt man dann wahrscheinlich doch an schon zu zweifeln, denkt sich, das klingt dann doch etwas um sieben Ecken gedacht.
Dankeschön. Wir konnten jetzt natürlich viele Themen nur anreißen. Deswegen hier schon mal die Einladung natürlich an die Hörer, nochmal ausführlich nachzulesen zu den einzelnen Themen. Trotzdem würde ich jetzt gerne zum Ende noch auf die Frage zu sprechen kommen, was denn euer Buch und auch der christliche Glaube überhaupt für eine Relevanz für heute hat. Wir haben jetzt über die Auferstehung von Jesus gesprochen. Was ändert denn die Auferstehung ganz konkret für unser Leben heute?
Also die Auferstehung Jesu ist sozusagen das Wasserzeichen für den christlichen Glauben. Paulus selber schreibt das so, dass das der Selbstanspruch des christlichen Glaubens ist. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube wahr. Und wenn er es nicht ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. So sagt Paulus das. Und letzten Endes muss man wirklich sagen, also wenn ein Gott existiert und wenn dieser Gott sich in Jesus tatsächlich gezeigt hat, dann gibt das eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Einmal, ich glaube, die Sinnfragen stellt sich irgendwie jeder Mensch. Woher komme ich? Warum gibt es mich? Bin ich zufällig entstanden oder ist da ein Gott, der sich mich ausgedacht hat? Was ist richtig und was ist falsch? Worum geht's in meinem Leben? Das, glaube ich, hängt alles an dieser Frage, ob es diesen Gott gibt und wie dieser Gott ist. Und also auch, um das konkret zu machen, jetzt, du hast es vorhin bei der Vorstellung erwähnt, ich bin in Magdeburg hier an einer Gemeindegründung beteiligt. Für mich wäre das völlig undenkbar gewesen, von Bielefeld nach Magdeburg zu ziehen und mich in so ein Gründungsprojekt hereinzuwerfen und irgendwie, mit Menschen über solche Fragen zu diskutieren, wenn es nicht tatsächlich Gott gäbe. Das wäre dann für mich schon so eine Weichenstellung im Leben, die eigentlich völlig sinnlos wäre. Also ich glaube, an dieser Auferstehung Jesu und an der Frage, ob es Gott gibt oder nicht, da hängt so diese ganze Dimension der Sinnfragen und der Fragen, was ist richtig und was ist falsch, was kommt nach dem Tod, von daher sehr relevant.
Für mich ist das, was Matthias Clausen, einer der großen Mentoren, die ich im Leben so erleben durfte, mit einem Satz da ganz, ganz tragend. Matthias hatte mal gesagt in einem Vortrag, mein Leben ist mir eben so kostbar, dass ich es mit nichts anderem bestücken will, als mit dem, was mich am meisten überzeugt. Auf der einen Seite ist es natürlich diese Frage, also was stimmt? Was ist Wahrheit? Ich kenne das von mir auch. Vor 20 Jahren war ich niemand, der großartig danach irgendwie gestrebt hat, was ist wahr. Das, wie gesagt, das war mir relativ wurscht. Das, was funktioniert, das ist vielleicht wahr, aber Hauptsache es funktioniert, das ist das Ganze. Aber irgendwann hat mir dieser Gedanke einfach nicht mehr gereicht, sondern die Frage ist eben, was ist Wahrheit? Und das ist, was Jesus von sich sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wenn dieser Satz stimmt, dann kommt das, was hier ist. Louis ja sagt, der christliche Glaube, also entweder ist er total unwichtig, weil er falsch ist, oder er ist das Wichtigste, dem wir im Leben nachstreben sollten, aber er kann nichts irgendwie dazwischen sein. Er kann nicht nur ein bisschen relevant sein. Entweder 100% oder 0% relevant. Und ich habe ja so dieses, aufgrund meiner Biografie, aus so zwei Welten erlebt. Und wenn ich mal den Stefan Lange vergleiche mit heute und vor 20 Jahren, diese begründete Hoffnung, die da ist, dass ich weiß, dass ich geborgen bin in Jesu Händen, dass ich, so Gott will, diese 80, 85 Jahre hier auf Erden habe, aber dann geht mein Leben erst so richtig los und weiter. Und ich muss mein Leben nicht alleine bestreiten, sondern da ist jemand, der das alles hier erschaffen hat, der will mit mir eine ganz persönliche Beziehung auf Augenhöhe, du und du haben. Und den darf ich Vater nennen. Jesus ist an meiner Seite. Und wenn man sich da überlegt, wenn das stimmt, diese Chance zu verpassen. Also es gibt ja immer so dieses Beispiel, wenn man sagt, stell dir mal vor, du könntest mit, keine Ahnung, mit Barack Obama oder Angela Merkel oder keine Ahnung wem irgendwie mal eine Woche zusammen sein, würdest du es machen? Viele würden sagen, natürlich, klar, mit dem oder mit der auf jeden Fall. Aber wenn das mit Jesus stimmt und seiner Auferstehung und Jesus ist wirklich Gott, dann ist das ja wirklich die wichtigste Hand, die ich ergreifen kann. Ja, weil ich für mich im Leben irgendwann gemerkt habe, es war so 2009, dass es neben diesen objektiven Gründen, also solchen denkerischen Gründen, die für den Glauben gibt, auch noch subjektive Gründe gibt in Form von Gebetserhörungen. Und das war damals für mich der Grund, warum ich dann im Bilde gesprochen umgefallen bin, wo ich gesagt habe, okay, mir liegen so viele Gründe vor, objektive wie subjektive. Ich kann gar nicht anders, als zu gestehen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und Herr über mein Leben sein will.
Auch das wollte ich zum Schluss nochmal nachfragen. Was ist das, was euch ganz persönlich an Jesus fasziniert in eurem persönlichen Glauben?
Also ich glaube einmal, wenn ich auf Jesus schaue, wie er in der Bibel beschrieben wird, in den vier Evangelien, dann finde ich seine Botschaft beeindruckend. Also Jesus war revolutionär, das kann man schon sagen. Also wie man einander begegnet, wenn man alleine die Bergpredigt liest, dann ist das, soweit ich weiß, unvergleichlich. Und das Spannende bei Jesus ist, dass er nicht nur ein guter Prediger war, der jetzt irgendwie eine tolle Botschaft hat oder ein tolles Programm, sondern er hat das auch zu 100% gelebt. Also es gibt keine Geschichte von Jesus, wo er seine Botschaft nicht selber vorgelebt hat. Also das passt so zu 100%. Und der Gipfel, da kamen wir jetzt an einigen Stellen schon drauf, ist dann tatsächlich sein Tod und seine Auferstehung, wie sie beschrieben wird. Und da gibt Gott so den Stempel drauf, dass dieser Jesus mehr ist als einfach nur ein Mensch, ein guter Lehrer und einer, der irgendwie ein vorbildliches Leben geführt hat, sondern da ist jemand, der hat tatsächlich diesen Anspruch erfüllt, Gott selbst zu sein. Und das andere hat Stefan gerade auch schon so angedeutet, dass es da auch subjektive Erfahrungen gibt. Und ich glaube, man muss sich auch gar nicht schämen, die mit ins Feld zu führen, dass ich weiß, da ist jemand, zu dem kann ich beten, mit dem kann ich reden, der nimmt sich allen Dingen an, die ich ihm vorbringe, egal wie klein oder wie groß die sind. Und er ist ein Gott, der dann auch wirklich in mein Leben eingreifen kann. Und so Gebetserhörungen, wie Stefan das beschreibt, die habe ich auch erlebt. Und für mich spricht da vieles dafür, das nicht einfach dem Zufall zuzuschreiben, sondern tatsächlich diesem Gott.
Deine Frage war, was fasziniert mich so an Jesus, richtig, ne? Naja, das, was man letztendlich sich selber mal eingestehen muss. Ich schaue mir mal meine 7 letzten Tage an, was alles in so meiner Gedankenwelt oder sogar real passiert ist, wo ich überall Dinge getan habe, wo Gott auf gar keinen Fall auf Gefällt mir geklickt hätte, sondern genau das Gegenteil. Aber Jesus liebt mich trotzdem, obwohl er haargenau weiß, wie ich bin. Also überhaupt gar nicht verdient haben wir es, überhaupt irgendwie in Gottes Nähe sein zu dürfen. Das wäre ja auch nochmal, um kurz einen ganz krassen Rückgriff zu machen, ein anderer Grund für die Verborgenheit Gottes, eine Antwortmöglichkeit. Wir haben es einfach nicht verdient, dass sich Gott uns wirklich so direkt offenbart, weil wir einfach zu viel Dreck am Stecken haben. Aber das fasziniert mich so an Jesus, dass er haargenau weiß, wie ich bin und trotzdem liebt er mich über alles. Und das sogar bei jedem Menschen, selbst beim Amtsführer vom IS. Jesus ist es vollkommen egal. Er liebt diesen Mann über alles. Er findet sein Verhalten nicht gut, aber er liebt diesen Mann über alles. Und dieses Trennen zwischen Person und Verhalten, wo wir Christen oftmals so scheitern, bei welchen Themen auch immer, ein paar hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das ist etwas, ja, so ist Jesus, so ist Gott. Und das ist faszinierend im Blick auf Jesus und erschreckend, wenn ich dann auf mich schaue, wie ich das im Alltag hinkriege oder auch nicht hinkriege.
Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Antworten, auch dass ihr euch Fragen, die ihr natürlich in eurem Buch viel ausführlicher beantwortet, hier auch in aller Kürze gestellt habt. Danke, dass ihr da wart und uns auch ein bisschen in euer Buch eingeführt habt. Zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Werbeblock. Euer Buch wird ab dem 5. August erhältlich sein. Deswegen auch die Einladung an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt durch diesen Podcast auch auf das Buch aufmerksam geworden sind und jetzt vielleicht die Lust verspürt haben, da noch tiefer in viele Fragen einzutauchen. Bestellt euch dieses Buch, lest es, schaut euch auch gerne mal den Glaube ist fragwürdig Podcast an und lernt den christlichen Glauben besser kennen. Vielen Dank, Colin. Vielen Dank, Stefan, dass ihr heute da wart.
Sehr gerne. Dankeschön.